So, heute schauen wir dieses Thema an. Eigentlich, das habe ich genannt, das Herz der Anbetung. Weil ja, das Thema ist eigentlich über, ja, am Anfang über Hände waschen. Und ja, diese Überlieferungen, diese Traditionen, die sie gehalten haben, die Pharisäer und die Juden. Aber eigentlich geht es über das Herz. Also, Jesus möchte auch über wahre Anbetung sprechen. Und ja, wie man wandelt mit Gott, nicht nur wie die religiösen Menschen das tun oder wie man vielleicht selber vorstellt, sondern auch wie Jesus selber sagt, wie wir leben sollen. Und ja, das Erste, was man kurz anschauen möchte, ist das Herz und dass wir eine Herzkrankheit haben in Jeremia 17. Ich schlage das auf, wenn du es auch anschauen möchtest. Ich lese das auch. In Jeremia 17 ist eigentlich so ein Kommentar über das Herz. Und Jeremia schreibt, dass das Herz trotzig, also hier auf, in dieser Lutherbibel, trotzig und verzagt Ding, ein trotzig und verzagt Ding, wer kann es ergründen, wer kann es verstehen? Und dann sagt Gott, ich, der Herr, kann das Herz ergründen und die Nieren prüfen und gebe einem jeglichen nach seinem Tun auch den Früchten seine Werke. Das heißt, als Erstes wollte ich nur sagen, wir haben alle eine Herzkrankheit. Ne? Es gibt viele Leute, die Herzprobleme haben. Hoffentlich keine große hier, Herzprobleme. Aber man kann manche Dinge, wo man denkt, ja, man hat ein Problem. Ist das eigentlich für alle Menschen ein Problem des Herzens, was wir haben? Und natürlich ist es eine Sache, was man merkt durch die Taten und durch die Worte, dass wir nicht perfekt sind, dass wir nicht rein sind, dass wir nicht alles richtig machen, auch von klein auf. Ne? Die Kinder, wenn du Kinder kennst oder besser kennst als Elternteil, weißt du, die Kinder lernen zu lügen und einfach alles für sich zu häufen, auch wenn sie es nicht unbedingt das gelehrt bekommen haben. Die sind nicht immer ehrlich, sind nicht immer aufrecht und sie verstecken Sachen, ne? ohne dass sie wirklich absichtlich das tun. Das kommt von sich. Ne? Die wollen eigentlich eher, wenn es zwei Kinder gibt, sie brauchen immer miteinander kämpfen oder schauen, was nicht gleich verteilt ist. Auch mit unseren zwei jüngsten Kindern, die kämpfen auch um einen Millimeter von mehr Kuchen oder von Cola. Oh, er hat mehr, ne? Das ist, man merkt es nicht, aber sie messen das mit den Augen, wissen, dass das genau Unrecht ist auf ihrer Seite. Natürlich, es geht auch, wenn sie mehr haben, aber nicht, wenn sie weniger haben. Aber ja, wir brauchen ein neues Herz. Ne? Die Bibel sagt, dass Gott uns ein neues Herz gibt. Das ist etwas weit untergegangen. Aber ja, das Erste, was man auch bei Hesekiel sieht, ist, Gott sagt, krieg oder bekomme ein neues Herz. Du kannst danach lesen, Gott bietet uns, oder eigentlich Israel in dieser Bibelstelle, ein neues Herz. Er sagt, warum wollt ihr kein neues Herz? Ihr könnt ein ganz neues bekommen. Und jeder, der eine Herzkrankheit hat, weiß, ein neues Herz ist fast das Beste, was es geben kann. Außer, dass es eine Heilung gibt für das Herz. Aber natürlich unser Herz, wenn man nach Gottes Wort sieht und auch was Jesus hier über das Herz sagt am Ende, es gibt wirklich keine Heilung, sondern es gibt ein neues Herz. Gott gibt uns ein neues Herz. Wenn du an Jesus glaubst, dann bekommst du ein neues Herz. Du bist eine neue Schöpfung. Nun steht sogar, alles ist neu. Alles. Wir sind völlig neu. Wir sind von Neuem geboren. Wir haben neue Appetite, neue Gedanken. Das Herz ist natürlich dieser Punkt über unser Willen, unsere Entscheidungen, unser Verlangen, was wir möchten. Gott gibt uns ein neues Herz für sich, dass wir ihn suchen, dass wir ihn ja wirklich wollen, mit ihm einfach gefallen, Gott gefallen. Aber ja, das ist wirklich ein Thema, was Jesus hier anspricht, dass er reinigt auch unser Herzen. Er gibt uns immer eine Reinigung, ein Bad, es steht in Titus 3, ein Bad der Wiedergeburt. Das heißt, bei diesem Glaubensschritt, wenn du an Jesus glaubst, es ist ein Schritt einmalig, wo du Jesus annimmst und dann bist du gewaschen. Du hast ein Herzwaschung. Und ja, bei dem steht auch, dass wir erneuert sind durch den Heiligen Geist. Also nicht durch unsere Werke der Gerechtigkeit, sondern durch seine Gabe von Gnadengabe, ne? Dass wir neu sind und neues Herzen und auch dann gewaschen sind. Aber ja, das ist ähnlich so wie diese Leprakranken, ne? Diese Aussätzigen, die haben wirklich keine Möglichkeit nach einer Heilung, außer dass Jesus kommt und sagt, sei geheilt. Und dann waren sie sofort geheilt. Da steht ein paar Mal, dass Jesus nur ein Wort gesprochen hat. Einmal, das wird wiederholt in den Evangelien, er sagt, wenn du willig bist, kann du mich reinmachen. Und sagt, okay, ich bin willig. Und bang, sei rein. Aber das war die einzige Möglichkeit. Diese Sünde ist ein gutes Bild der Sünde, weil Leprakranken hatten, oder diese Aussätzigen hatten so eine Hautkrankheit, was durch die ganze Haut, aber auch die Muskeln langsam zusammen gewachsen, also bis alles aufgefressen wurde, dass diese Hautkrankheit geht dann durch die Nerven und dann langsam verlierst du alle Nerven, bis sogar manche Leute die Nase völlig abgebrochen ist und so Sachen. Ziemlich schwer und schwierig damit zu leben. Aber ja, Jesus sagt, sei rein. Und das hat er einfach mit einem Wort gemacht. Das kann er auch mit uns machen, dass wir rein werden. Aber ja, wie Spurgeon gesagt hat, das ist eine Sache, eine tägliche Sache, wo du gereinigt bist und wo Jesus dich reinigt. Wie eine Dusche jeden Tag. Eine Dusche, er sagt, er duscht in der Gnade Gottes, eine Dusche von Gottes Gnade und Liebe. Aber das ist die Sache, was heute auch das Thema über Herzen, die kurz in der Apostelgeschichte anschauen, dass David selber so oft erwähnt ist er auch in der Apostelgeschichte, dass Gott ihn gefunden hat, ein Zitat, ein Mensch oder ein Mann nach meinem Herzen. Und ja, David war natürlich, hatte viele Fehler, hatte einige Fehler gemacht und war ja wirklich offen und ehrlich mit Gott. Auch dieser Psalm 51 ist von David, nachdem er gesündigt hat. Aber Gott hat gesucht jemand, der ein Herz hat nach seinem Herzen, nach was Gott möchte. Und es steht da in der Apostelgeschichte 13, er sagt, ich habe David gefunden, den Sohn Jessis, einen Mann auch nach meinem Herzen, der allen meinen Willen tun wird. Und ja, das ist, natürlich geht das weiter, dass Jesus der Sohn Davids ist, dass David wirklich ein Mann war, der König David, wie jemand, der wirklich ein Beispiel ist für jemanden, der Gott liebt, auch wenn er Fehler macht, dass er Gott sucht und Vergebung sucht. Und Gott hat ihn auch die schwersten Sünden auch vergeben. Aber ja, das ist genau das, was wir machen sollen, allen, was Gott möchte, ne? Allen seinen Willen tun. Nicht nur das meiste, was Gott möchte, sondern alles. Und nicht aus Pflicht und Gesetz. Das ist eigentlich das Problem mit den Pharisäern hier. Sie haben versucht, alles zu tun, was Gott wollte, aber sie haben das aus gesetzlichen Gründen gemacht, aus Pflicht, aus einem Muss. Und man merkt, wie lieblos sie waren. Jesus sagt das auch später, dass sie die Hauptsachen verpasst haben. Die Kleinigkeiten haben sie gemacht. Und das war gut gemacht. Aber die großen Dinge wie Gott lieben und Gerechtigkeit und Barmherzigkeit und wirklich Glaube, es steht sogar, dass die Glauben verfehlt haben. Die haben das nicht gesucht. Die haben eben diese Kleinigkeit. Sie haben versucht, das Richtige zu tun, aber war es eigentlich nur die Kleinigkeiten. Und Gott sagt, ich habe eine größere Aufgabe und das ist wirklich ihm nachzufolgen mit ganzem Herzen und nicht nur äußerlich. Aber ja, hier in dieser Stelle kommt dann das Thema von den Pharisäern, die kommen zu Jesus. Das war natürlich gleich nach dieser Speisung der 5000. Und sie merken, nachdem Jesus wirklich sehr berühmt wird und sehr verbreitet wird, die Lehre von Jesus, sie möchten schauen nach einem Fehler. Sie möchten was fehlerhaft bei Jesus finden, damit sie auch ihn schlecht machen können oder schlecht reden können. Aber ja, hier ist die große Frage in Vers 5, also Markus 7, 5. Die kommen zu ihm und fragen ihn, warum wandeln deine Jünger nicht nach den Überlieferungen der Ältesten, sondern essen das Brot mit ungewaschenen Händen? Ja, das war eigentlich keine schmutzige Händen, wie vielleicht wir oft hören, wasche deine Hände. Das steht sogar im Fernsehen oft, wasche deine Hände, wasche deine Hände. Das hat man schon tausendmal gehört jetzt in dieser Zeit. Vielleicht als Kind hast du auch tausendmal gehört von deiner Mutter. Aber ja, das ist eigentlich die Frage hier über diese religiöse Überlieferungen. Die haben das, so wie vielleicht habt ihr auch gesehen bei den Moslems, sie haben gewaschen die Hände von oben nach unten zuerst, also von den Fingern bis zum Handgelenk. Und dann haben sie das Wasser bis zu den Ellbogen rinnen lassen und dann die andere Hand, damit sie nicht berühren müssen. Auch das Wasser von dieser Seite, Finger bis zum Handgelenk und dann bis zum Ellbogen, dann umgekehrt, damit das Wasser, das schmutzige Wasser dann wieder runterrennen muss. Und die haben das eigentlich sehr sorgfältig gemacht und sehr lange gebraucht. Und immer noch, das ist eine Sache, was sie wirklich viel Zeit verbringen muss damit, dass sie alles richtig waschen. Und nicht, damit sie rein werden. Es ist so wenig Wasser, dass es wirklich keine richtige Waschung ist, sondern eine symbolische, eine Art Waschung, was nach den Gesetzen geht. Und was natürlich symbolisch, dass Gott sie gewaschen hat. Natürlich haben die Priester, ihr kennt vielleicht vom Alten Testament, die Priester haben sich waschen lassen, die Finger, die Hände, die Füße. Und haben dann über die Jahrtausende oder ja, man kann sagen Jahrhunderte eher, die haben dann diese Gesetze für alle Menschen gemacht. Die haben die Rabbis haben geschrieben Bücher und Meinungen, und das waren wirklich Bände von Einzelheiten, wie man genau das halten muss, was in der Bibel steht. Und man denkt, ja, vielleicht ist es gut, dass wir alle uns waschen sollen, so wie die Priester waschen müssen. Aber es steht nicht da, dass alle sich waschen müssen, so wie die Priester. Sondern es war ein Gesetz von Menschen. Die haben das erfunden. Das müssen alle machen. Und genau das, sonst bist du abtrünnig. Du bist nicht richtig vor Gott. Du magst nicht das, du tust nicht das Gesetz. Aber ja, das war diese Mishnah-Schreiben, diese Bücher, diese tausenden von Seiten von Meinungen, von Auslegungen, von alle Einzelheiten. Das waren sogar 18 Einzelheiten oder Gesetze oder ja, wie man das Vorsätze, Vorgaben, wie sie genau waschen müssen. Alles, was sie waschen müssen und wie genau sie es waschen müssen. Aber ja, hier ist das Thema, was ist denn eigentlich mit diesen Traditionen, diese Überlieferungen und mit den Ritualen? Und warum machen dann die Jünger nicht, was die Ältesten, diese Vorgaben eigentlich sagen? Warum? Ne? Die haben früher gefragt, warum ist Jesus mit Sündern, mit Zöllnern, mit diesen bösen Menschen? Die haben es auch nicht verstanden. Aber hier kommt die Frage, warum halten deine Jünger nicht diese Überlieferungen, wie man dies leben soll, nach diesen Überlieferungen? Aber ja, Jesus gibt zwei Antworten hier. Vielleicht habt ihr es gemerkt. Zwei Antworten an diese Pharisäer. Und ja, die erste Antwort ist hier in Vers 6. Ihr seht vielleicht diese Antwort. Er spricht direkt die Pharisäer an. Er antwortete und sprach zu ihnen, wohl fein hat von euch Heuchlern Jesaja geweissagt. Also er gibt erstmals eine Antwort über die Pharisäer selbst. Und die Pharisäer waren hochgeachtet damals. Das waren eigentlich Leute sehr, sehr hingegeben. Sie haben sich selbst als die hingegebensten Juden der Welt, weil sie alles, jede Einzelheit, jede Detail des Gesetzes gehalten haben. Aber hier Jesus sagt, erstens, das erste Antwort, was er gibt, ist, dass das Problem liegt mit euch. Ihr seid Heuchler. Scheinheilig. Ne? Ich hab's, die erste Antwort von Jesus hat eigentlich drei Probleme bei dieser Antwort gegeben mit den Pharisäern. Aber das erste war nicht das, sondern was anderes. Ich bin woanders. Was ist das? Bin ganz woanders. Auf jeden Fall ist es Scheinheiligkeit. Genau. Endlich. Die Scheinheiligkeit. Und ihr kennt, also die, wenn ihr die Bibel gelesen habt, ihr kennt, Jesus hat das oft angesprochen. Die Pharisäer waren scheinheilig. Sie haben alles äußerlich gemacht, aber innen waren sie nicht besonders liebevoll. Sie waren nicht voll Glauben, sie waren nicht voll Hingabe, wo es Gottes geboten zu helfen angeht, sondern für sich wollten sie alles nehmen. Aber ja, sie haben quasi Masken getragen. Na, Hypokritis heißt auch eine Maske tragen. Sie waren ganz liebevoll und fromm und wirklich Gott dienen nach außen mit dieser Maske, aber innen waren sie voll Selbstsucht und Stolz und Gier und so Sachen hat Jesus das beschrieben. Aber ja, das erste Problem ist auch, man merkt es in Matthäus 23, das ganze Kapitel ist sehr ausführlich, wenn es über die Pharisäer geht. Matthäus 23, 25. Zum Beispiel sagt Jesus: Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr die Becher und Schüsseln außen reinigt, inwendig aber sind sie voller Raub und Unmäßigkeit. Du blinder Pharisäer, reinige zuerst das Inwendige des Bechers und der Schüssel und dass auch ihr das Auswendige rein werde. Aber ja, das ist das ganze Kapitel. Er nennt sie dann Gräber, wo man drauf geht. Man merkt nicht, dass das nur tote Menschen sind, tote Gebeine. Und er spricht eigentlich sehr starke Worte hier über die Pharisäer, weil sie natürlich auch die Verantwortung hatten, das Wort für andere zu lehren und zu sagen, wie man leben soll, was man machen soll, wenn man Gott folgen möchte. Aber ja, sie waren, wie Jesus sagt, blinde Führer. Sie haben wirklich keine Ahnung gehabt. Und das war wie eine Uhr. Also ich habe ein paar Uhren kaputt gemacht, aber ich hatte eine Uhr lange getragen und dann einmal fallen lassen oder was auch immer passiert. Und dann hat es immer falsche Zeiten angezeigt. Es war nur ein wenig zu langsam. Aber ich habe trotzdem das schön gefunden. Also die Uhr war eine schöne Uhr. Und deswegen habe ich immer getragen. Aber es war immer die falsche Zeit. Da habe ich gedacht, das ist wahrscheinlich 10 Minuten zu schnell. Und da habe ich immer auf mein Handy geschaut, um die richtige Zeit zu wissen. Aber ja, ich habe eine kleine schöne Uhr. Aber das war eine falsche Uhr. Also hat mir eigentlich nicht viel gebracht, außer dass es schön war. Aber ja, das kann uns auch passieren. Ne? Das sieht gut aus, das ist schön, aber ich weiß nicht unbedingt das Beste für mich, was ich mache. Man kann auch ein Heuchler werden, scheinheilig, indem man viel Low-Price-Lieder singt und das gar nicht meint. Heute wird es nicht passieren. Ne? Aber man kann ja singen, ich gebe mein ganzes Herz, ich gebe dir alles her, volle Hingabe. Und eigentlich denkst du an das Mittagessen. Was soll ich jetzt essen? Ja, danke Gott, ich lobe dich, ich preise dich. Aber, und dann denkt man, ja, was soll ich jetzt heute eigentlich machen nach der Gemeinde? Ich möchte vielleicht schwimmen gehen. Aber das ist wirklich nicht das ganze Herz, nicht die ganze Wahrheit, was man gerade singt. Und das kann uns auch passieren, ne? dass wir nach außen etwas schön und gut etwas zeigen wollen, aber innen haben wir wirklich dann nicht unbedingt diese Hingabe zu Gott. Ne? Aber ja, das war das erste Problem, was uns auch passieren kann, dass wir nicht immer direkt offen sind mit Gott. Wir sollen transparent sein, wir sollen offen sein mit Gott, so wie David oft gebetet hat und gesagt hat, Gott, wo bist du? Ich warte auf dich, soll ich ewig warten? Und hat immer gewartet und gewartet. Ich meine, das waren Jahre lang, wo David als König gesaubt war und dann wurde er gejagt. Sie wollten ihn umbringen, Saul wollte ihn umbringen. Und ja, er hat wirklich diese Zeiten, wo er gedacht hat, ich sterbe, ich werde das nicht überleben. Hat Lieder geschrieben zu Gott und auch diese ehrlichen Lieder sind eigentlich die besten, weil es so offen ist und wir denken auch oft das Gleiche. Gott, warum wartest du so lange? Wo bist du? Aber ja, wenn man das nicht sagt und nur das versteckt und denkt, ja, es geht mir alles gut, das sind wir auch Scheinheit. Wir sind auch Heuchler. Wir sagen nicht die Wahrheit. Wir sind Hypokritis. Wir sind haben eine Maske auf. Und wir sollen die Masken abnehmen und ehrlich sein, auch miteinander, und sagen, so ist es. Ich habe Probleme. Jesus hier war extrem direkt. Das kannst du auch lesen in Matthäus 23. Er nennt sie Schlangen. Er nennt sie diese Blinde, für die eigentlich alle in die Grube fahren. Sie werden alle in die Grube fahren, und sogar noch schlimmere Dinge, die ich selber nicht sagen würde. Aber Jesus hat das gesagt. Und es gibt, ich glaube, deswegen eine Zeit, dass man direkt ist, auch mit anderen Menschen, und sagt, so muss das sein, so ist das falsch, so ist das richtig. Und Jesus, hier unser Beispiel, dass er auch anderen die Wahrheit sagt, die das brauchen. Und es ist auch Liebe eigentlich, dass so jemand sagt, was sie brauchen und was sie tun sollen, auch wenn es falsch, wo sie gerade falsch liegen. Aber ja, das ist das Erste, was falsch war. Die Pharisäer selbst, sie haben vorgegeben, voll und ganzherzig Gott nachzufolgen, aber das war nicht wahr. Das war falsch. Die haben Gott wirklich nicht gesucht. Sie haben sich selbst erhoben und wollten sich selbst eigentlich fördern. Und sie haben diese kleinen Dinge gemacht, aber haben Gott nicht gedient und nicht nachgefolgt. Und deswegen sagt hier Jesus, er kennt die Herzen. Auch in Matthäus 23, Vers 23, wenn ihr noch da seid, steht, wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr verzehntet Münze, Anis und Kümmel und lasst das Wichtigere im Gesetz außer Acht, nämlich das Gericht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Dies sollte man nun tun, das sollte man tun und jenes nicht lassen. Und dann ihr blinden Führer, die ihr Mücken aussiebt und Kamele verschluckt. Ja, ziemlich harte Worte über sie, aber auch gut, dass sie das verstehen. Das ist falsch, was sie machen. Sie haben bis jetzt sicher niemanden gehabt, die so geredet hat, die so ehrlich mit ihnen war, der so ehrlich war. Und wirklich, das soll man auch vielleicht überlegen. Einfach die Wahrheit sagen. Menschen, die brauchen wirklich diese Worte, die wachzurütteln, ne? So wie Jesus das jetzt tut. Aber ja, zurück zu Markus 7. Jetzt kommt das zweite Problem. Es steht in Vers 7, Markus 7, 7. Jetzt spricht er eigentlich diese Überlieferungen an. Erstmal selber hatten die wirklich eine Scheinheiligkeit, aber Vers 7 steht auch vergeblich aber dienen sie mir, indem sie lernen, solche lehren, die nichts als Menschengebote sind. Das heißt, sie haben jetzt die Überlieferungen genommen, die Menschengebote sind. Das heißt, die hatten, ich habe das nur genannt, die hatten zusätzliche Lehren. Ne? Kommt das bekannt vor vielleicht von den Zeugen Jehovas oder die Mormonen? Die haben so viel extra Bücher dazu, dass die Bibel auch ja ein Teil von denen, was sie lesen oder glauben, aber nicht dieses Hauptteil, nicht das richtige, wichtige, sondern der Wachturm oder diese andere große Schriften, die sie jeden Tag lesen sollen und natürlich voll von Falschen. Aber hier ist das zweite Problem. Jesus sagt, ihr habt jetzt diese Menschengebote, diese extra Lehre angenommen. Und das ist ein Problem. Die haben die angenommen als wirklich sehr, sehr wichtig und haben sie gefolgt. Und das ist dann hier, Jesus sagt, ein Problem, weil sie das darauf fokussiert haben. Und haben eigentlich das Wort Gottes nicht mehr als die Hauptsache genommen. Sondern ja, wie gesagt, diese Mishnah hatten sie. Heute heißt es diese Talmud, wo sie immer studieren. Also das müssen sie diese ganze Einzelheiten muss ich wirklich lernen. Das Talmud heißt auch lernen. Und das kann man, wie jemand sagt, gut heißen, weil das braucht das ganze Leben zu verstehen, was drinsteht. Das sind tausende Seiten und Lehren und Auslegungen. Und bekannt sind Hillel und Shammai, die haben auch Meinungen, Lehren und Auslegungen geschrieben, die die wirklich hunderte von Seiten umfassen. Und die haben das studiert und haben das wirklich auf die Leute aufgelegt. Das war dann wichtiger als die Bibel selbst. Aber ja, das ist das Problem. Extra lernen, das muss immer aufpassen. Das kann man so sehen als eine Definition von einer Sekte. Ne? Alles, was Jesus plus oder die Bibel plus das und das, ist genau eine falsche Religion, eine falsche Verständnis von dem, was Gott möchte. Aber ja, Jesus hat das jetzt angesprochen. Das ist ein Problem, dass man zusätzliche Schriften nimmt, Gottes, und das sind nur Menschenworte. Es steht sogar Menschengebote, Menschenbefehle von Menschen und nicht von Gott. Aber ja, das kann man einfach nicht erfinden. Das muss man auch sagen. Man kann nicht einfach die eigenen Regeln erfinden. Das ist sehr beliebt. Das wollte ich auch dazu sagen. Sehr beliebt ist es auch heute, dass man die eigene Art, die eigenen Weg, die eigene auch besonders unter Nicht-Christen, aber man kann auch als Christ sagen, ja, das und das ist mir, gefällt mir und das ist gut, aber das nicht. Und das muss man schon aufpassen, ne, dass man weiß, die ganze Bibel ist Gottes Wort und wir sollten die ganze Bibel halten und nichts ausschneiden. Ne. Wir könnten vielleicht vorstellen, manche Leute schneiden Dinge aus, die sie nicht mögen. Hoffentlich nicht, aber im Kopf zumindest, ja, das mag ich nicht, das mag ich nicht. Aber ja, das dritte Problem kommt dann hier in Vers 10. Wenn man weiterliest, Markus 7,10. Denn Mose hat gelehrt, ehre deine Mutter, also deinen Vater und deine Mutter. Das heißt, das ist das fünfte Gebot. Man sollte ja sehen, die 10 Gebote, das waren von allen angenommen und wollten sie folgen. Aber hier, das Problem ist jetzt, was sie lehren, widerspricht die Bibel, also diese 10 Gebote. Und ja, es spricht dieses Verständnis von Korban. Das steht in Vers 11. Ihr lehrt, wenn ein Mensch zu Vater oder Mutter spricht, Korban, das heißt, eine Opfergabe ist, was dir von mir zu Nutze kommen sollte, so lasst ihr nichts mehr für seinen Vater oder seine Mutter tun. Ja, das war eine Art, eine Möglichkeit, alles, was du hast, Gott hinzugeben. Du könntest sagen, okay, ich möchte alles Gott geben. Und da hast du dann keine Möglichkeit, oder du sagst, ich möchte alles ja nicht direkt geben, sondern widmen. Und dann hast du alles als wirklich Gott, alles, was ich habe, Gott gehört. Und dann haben sie dann gesagt, wenn die Eltern was brauchen, nein, ich kann nicht. Ich habe alles Gott gewidmet. Ich habe alles Gott gegeben, sozusagen, auch wenn sie das zurücknehmen könnten. War das wirklich Gott hingegeben. Und die Pharisäer hatten das sehr gern, weil sie haben gesagt, ja, das gehört dann Gott. Das musst du dann Gott geben. Die hatten mehr Anspruch auf die Dinge, die sie Gott gewidmet haben. Aber das hat dann widersprochen, das fünfte Gebot. Ne? Du sollst Vater und Mutter ehren. Und ja, man merkt hier ganz interessant, dass Jesus über die Familie spricht, weil man denkt auch Ehren manchmal als Gehorchen. Kinder sollen die Eltern gehorchen. Aber wenn man alt ist, braucht man nicht mehr die Eltern so zu gehorchen wie ein Kind. Also wenn meine Mutter sagt, tu das, sag danke für die Empfehlung. Aber natürlich machen wir unsere eigene Entscheidung, ne, wenn man älter ist und man alt genug ist. Aber Ehren, hier spricht das fünfte Gebot von den 10 Geboten über Gott, Eltern ehren. Und hier geht es auch um Pflegen und Helfen. Und wenn die Eltern Bedürfnisse hatten, sollte die Kinder helfen. Das steht sogar in 1. Timotheus 5 über die Witwen. Die Familie muss auch die Witwe wenn man in der Familie eine Witwe hat, soll man diese Witwe helfen. Sonst ist das Ganze gegen was Gott möchte. Aber ja, man sieht auch diese Priorität der Familie, dass Gott möchte, die Familie wirklich einander hilft und beisteht und aushilft, wenn es Probleme gibt. Und das haben sie eigentlich gemeint mit diesen Überlieferungen, diese Tradition. Man könnte sagen, alles gehört Gott, alles ist Gott gewidmet. Dann brauche ich nicht mehr tun, was in der Bibel steht. kann ich einfach alles Gott widmen. Brauche ich nicht meine Familie zu helfen, meine bedürftige Familie zu helfen. Und ja, Jesus sagt dann, schau, Vers 13, das Problem ist eigentlich, ihr hebt Gottes Wort auf durch eure Überlieferungen, die ihr überliefert habt. Und dergleichen Dinge tut ihr viel. Das war nicht nur eine Sache, sondern das war eine ganze Liste von Dingen. Die haben so kleine Ausreden und die hatten kleine Möglichkeiten, dass sie das doch nicht machen müssen, was bei dem zum Beispiel Sabbat halten. Sie haben, wenn sie wohin reisen mussten, haben sie dann einige Säcke voll Essen oder Mittag, verschiedene Essen mitgebracht. Und dann haben sie dann gesagt, okay, hier ist, sie haben so ein kleines Häuschen gebaut und sagt, jetzt ist das mein Zuhause, ich esse hier, wenn ich mein Essen habe, mein kleines Zuhause, dann habe ich noch eine Sabbatlänge zu gehen. Haben sie dann viele kleine Häuschen gebaut, kleine Hütchen gebaut, haben dann nicht dieses Sabbat zum Beispiel halten müssen. Sie können irgendwas machen, was sie wollten, haben dann solche kleine Dinge Ausreden sozusagen gemacht, Entschuldigungen, dass sie sagen, das brauche ich nicht halten, das brauche ich nicht halten. Aber ja, das kannst du in Matthäus 23 lesen, wenn man die ganze bisschen Einzelheiten haben möchte, was Jesus erklärt. Aber ja, das dritte Problem, sie haben ihre Überlieferungen als Widersprüche. Sie haben falsche Lehren dann genommen und haben die einfach verbreitet. Haben sie gesagt, ja, das Wichtige ist, die Überlieferungen zu halten, auch wenn wenn sie die Bibel direkt und leicht zu verstehen widersprechen haben. Ja, soweit zu diesen drei Problemen. Sollen wir auch aufpassen, auch für uns diese drei Dinge, dass wir auch aufpassen, dass wir nicht scheinheilig werden, dass wir nicht zusätzliche Dinge, auch selbst geschaffene Regeln machen. Oder auch, dass wir lernen, besonders nicht gegen die Bibel tun, weil wir, es ist ganz einfach oft, was in der Bibel steht, ne, deinen Nächsten lieben wie dich selbst, das können wir oft sagen, ja, ich bin zu müde, habe heute keine Zeit dafür und solche Dinge kann man wirklich leicht Ausreden machen, wenn Gott sagt, hey, Hilfe jemand, der Hilfe braucht, ne, wenn jemand bittet um Hilfe, dann hilft, nein, heute nicht, heute habe ich keine Zeit, aber das kann ja solche Kleinigkeiten sein. Aber man sollte wirklich denken, ja, Gott möchte, dass ich das und das mache, ohne dass ich Ausreden mache. Aber ja, soweit zu diese drei Probleme. Die zweite Antwort bringt Jesus dann in Vers 14. Er ruft jetzt die ganze Volksmenge. Und jetzt spricht er nicht nur den Pharisäern an, und das muss man auch merken, die Pharisäer, manchmal denkt man, manche Christen sind Pharisäer, weil sie die Bibel tun wollen und leben wollen. Aber die Pharisäer waren nicht die Leute, die die Bibel halten wollten und tun wollten, sondern die Pharisäer waren die, die die Bibel nicht halten wollten, die quasi Ausreden gemacht haben. Die Pharisäer waren die, die Ausreden über genau das tun, was wir tun wollen. Das heißt, Pharisäer ist nicht jemand, der die Bibel halten möchte, sondern genau das Gegenteil. Aber hier spricht Jesus, so ist es eigentlich für alle Leute, das gehört nichts von außen oder es kommt nichts von außen, was uns unrein machen kann. Das war eigentlich die erste Frage in Vers 5 oder diese große Frage. Jetzt spricht er alle Leute allen Leuten an und sagt, so ist es jetzt über diese Frage, über die Traditionen, diese Überlieferungen. Und ja, ich habe da eigentlich diese zweite Antwort genannt. Jesus spricht über eine Herzreinigung oder die Bedürfnis nach einer Herzreinigung. Weil es steht hier das Außen, was von außen kommt. Und hier spricht er vom Essen. Ne? Was von außen herkommt, kann man nicht unrein machen. Und dann spricht die Jünger, also die 12 Jünger sprechen dann zu Jesus und sagen, könnt ihr das, oder die haben es nicht verstanden. Und sie fragen dann in Vers 17 Jesus, die Jünger fragen Jesus über dieses Gleichnis. Und es war eigentlich, ich denke, kein Gleichnis. Jesus wollte eigentlich sagen, es ist, was vom Herzen kommt. Ne? Es war kein Gleichnis. Das ist, natürlich haben sogar Petrus und die Jünger nie was Unreines gegessen. Das steht in der Apostelgeschichte, als diese große, dieses große Leintuch vom Himmel kommt und Gott sagt, steh auf und friss, ne? Töte und esse diese Tiere. Und Petrus, was sagt Petrus? Ich habe das nie Unreines gegessen, nie im Leben. Ne? Er sagt, nein, Herr, nein. Aber Jesus deswegen hat sogar hier gesagt, es ist nichts, was außen reinkommt, was man einen unrein machen kann. Und deswegen ist es hier auch für sie sehr fremd. Sie verstehen das nicht. Wie kann das sein? Wir essen kein Schweinefleisch. Wir essen kein Essen von, also eine ganze Liste, wenn man das nachliest, von Mäusern und von alles Mögliche, Essen von Tieren, die Insekten zum Beispiel, alles Mögliche, was die Chinesen gerne essen. Und hier steht es, es ist nichts, es ist egal, was du isst, ist das genau, was er sagen möchte. Und er sagt, wer Ohren hat zu hören, der höre. Das heißt, das ist eine Sache, du musst wirklich zuhören, das verstehen, weil sie haben es nicht verstanden. Und dann sagt er wieder Vers 18, seid ihr denn so unverständig? Merkt ihr noch nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineingeht, ihn nicht unrein machen kann? Denn es geht nicht in sein Herz, sondern in den Bauch und geht dann alles Speisen reinigend hinaus in die Grube. Ja, er spricht eigentlich etwas ganz, ganz Neues aus für die Jünger, für die Juden. Es ist egal, was du isst. Und ja, das heißt, auch für uns heute gilt es als eine große Befreiung, dass wir auf Essen schauen müssen. Ne, manche sind sehr gesund und schauen hinunter auf die sehr fettiges Essen essen, also vielleicht viel Schnitzel und McDonald's und wer weiß was, stellt so bei Schweizer Haus nur dieses fettiges, dick, you know, machendes Essen. Das ist vielleicht ungesund und nicht gut, aber das heißt, hat keine Wirkung auf dein geistliches Leben. Das heißt, Gott hat mit dem Essen jetzt gesagt, es ist offen, was du essen möchtest, aber es ist nicht offen, was aus deinem Mund kommt, weil das ist das, was zum Herzen kommt. Und ja, es ist eine riesig große Frage, dass nichts heißt eigentlich hier nichts. Das heißt, nichts, was du isst, kann dich unrein machen. Und das heißt, die Hände kann dich nicht geistlich unrein machen oder kann dich nicht trennen von Gott, wenn du die Hände nicht wäschst. Und ja, das ist eine klare Sache, auch für uns, dass wir sollen schauen, was aus dem Herzen kommt, dass das Herz rein wird. Und er spricht hier auch wegen dieser geistlichen Wandel. Wir sollen geistlich sein. Und die wahre Liebe, auch hier, wie es da steht, es kommt nicht aus dem Essen, was man isst oder aus dem Bauch, sondern das kommt hier vom Herzen. Es ist eine echte Hingabe zu Gott, nicht eine gesetzliche Pflichterfüllung. Und das ist eine Sache, was die Pharisäer jetzt wirklich gemacht haben. Und alle Menschen, die umherum waren, haben das auch so verstanden. Die mussten diese Pflichte, diese Gesetze, Traditionen und alle möglichen Gesetze folgen. Das war aber eigentlich eine falsche Lehre, eine unrichtige, eine selbstgemachte Lehre. Und Gott möchte eine Beziehung. Das ist auch hier die ganze Beschreibung, wenn du es anschaust, Vers 21 und 22, die beschreiben, das sind 13 Dinge, die beschreibt, was aus dem Herzen kommen kann oder von einem Menschenherzen kommen kann. Was wir früher gelesen haben von Jeremia, dass das Herz eine verdorbene Sache ist. Ne? Da steht, diese böse Gedanken ist das Erste. Ne? Ganz interessant, Vers 21, wer kann böse Gedanken eigentlich hören oder lesen? Nur Gott. Ne? Deine Gedanken kann niemand hören, außer Gott. Und das heißt, Gott kennt dein Herzen, er kennt die Gedanken. Stell dir vor, alle deine Gedanken werden so in Textform auf einen Bildschirm übertragen. würdest du das gerne, dass deine eigenen Gedanken gerade vor oder auf den Stirn stehen? Das natürlich nicht, weil es gibt manche Dinge, die niemand weiß und Gott sei Dank nie wissen werden. Aber ja, Gott weiß das und weiß, dass du wirklich ein neues Herz, eine Herzreinigung, eine Herzwaschung brauchst. Und das ist eigentlich das Thema. Er spricht über diese ganze Liste, über Dinge, die aus dem Herzen kommen, weil sie von unseren eigenen Willen kommen. Wenn du in Jakobus schaust, ganz einfach, in Jakobus 1, er beschreibt, wo die Versuchungen kommen. Woher kommen die Versuchungen? Es steht hier, dass von Gott kommen die Versuchungen nicht. Das heißt, die Versuchungen kommen von, das kommt von dem eigenen Herzen. Weil wenn man nicht selber diesen Wunsch hat, das zu tun, das hast du dann eigentlich keine Versuchung. Das heißt, die Versuchung kommt nicht von Gott, sondern von deinem eigenen Herzen. Das kannst du auch lesen in Jakobus 1, dass aus dem eigenen Lust, da steht Vers 14, niemand wird von Gott versucht, sondern ein jeglicher wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust gereizt und gelockt wird. Und dann die Lust wird, wenn sie empfangen hat, gebiert die Sünde. Das heißt, Sünde ist, wenn du die Versuchungen annimmst, wenn du die Versuchungen nachgehst und diese Versuchungen dann tust. Versuchung ist nicht an für sich eine Sünde, sondern diese Sünde hinzugeben oder nachzufolgen. Aber ja, das Herz als Hauptpunkt hier ist, dass Jesus möchte, dass wir nicht einfach äußerlich ihm dienen, sondern eine Herzwandel mit ihm haben, eine Herzwaschung und dann eine Hingabe. Und nur Gott kann das tun. Nur Gott kann das Herz waschen oder ein neues Herz geben. Und das ist eine Sache, auch wie David zeigt. Er hat selber so viele Fehler gemacht und so viele Dinge getan, wo Gott ihn auch gesagt hat, es wird eine Folge geben von dieser Sünde. Aber er hat ihn immer zurückgenommen, hat ihn immer zurückgebracht zu ihm und seine Gnade. Und das ist eigentlich für uns heute diese Antwort von Jesus: Lass dich nicht von Pflichten oder von Gesetzen führen, sondern von dieser Hingabe zu Gott, diese tägliche Hingabe zu Gott, wo wir Gemeinschaft mit ihm haben. Jeden Tag eine neue Erfahrung. Wenn es langweilig wird, das ist oft eine Frage. Wenn es langweilig wird, das heißt, du hast wirklich mehr Zeit. Du brauchst dann mehr Zeit mit Gott, damit du wirklich von ihm hören kannst. Vielleicht hast du zu kurze Zeit mit ihm. Wenn du längere Zeit mit ihm verbringst, dann hast du immer etwas wirklich von Gott. Weil diese 2 Minuten sind wenig. Du brauchst 3 Minuten. Nein, du brauchst mehr Zeit. Nimm so viel Zeit, wie du brauchst, dass du von Gott hörst. Aber ja, die letzte Sache in Markus 7, Jesus sagt, alle diese Dinge kommen von innen heraus und machen den Menschen unrein. Und natürlich als Folge ist, dass wir Vergebung brauchen. Das ist genau das, was er möchte. Komm zu mir. Ich kann dich heilen. Ich kann dich ein neues Herz geben. Ich kann eine Herzwaschung machen. So, Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir bitten, dass du uns heute stärkst in diesen Dingen, dass wir nicht äußerlich dir dienen, Herr. Wir möchten auch diese Heuchelei, diese Scheinheiligkeit ablegen, Herr, diese Masken ablegen, die ja uns verdecken wollen, wie es uns wirklich geht. Wir möchten offen und transparent sein, Herr. Gib uns offene Herzen, Herr, zu dir. Wir wissen, dass du unsere Herzen kennst. Wir bitten, dass du uns frische Liebe gibst, Herr, dass wir nur aus Liebe dir dienen, nicht aus Gesetz, weil wir es müssen, oder aus Pflicht. Herr, gib uns eine neue Liebe zu dir, wie wir auch gelesen haben heute, dass wir neue Freude haben in dir, dass du uns zeigst, wie viel du uns liebst, Herr, und dass das eine freiwillige Hingabe wird zu dir. Und ja, wir beten, Herr, dass jemand, der zurückkommen muss zu diesem Platz von Liebe und Gnade und Vergebung, dass wir das tun, Herr. Dass wir heute zurück zu dir kommen. Hilf uns, ja, alles, was scheinheilig ist, abzulegen. Das ist einfach ehrlich, auch mit anderen Menschen zu sein. Dass wir dein Wort folgen, dass du sagst, komm zu mir, ich werde dir alles, diese Last wegnehmen und dir Ruhe geben. Und ja, komm in unser Herz, wir beten für einfach auch für Möglichkeiten, andere Leute zu dir zu führen. In Jesu Namen. Amen.